Jetzt ungelogen, das könnte ja jeder sagen, nach, wenn es geklappt hat. Aber ungelogen, ab dem Punkt war für mich die Medaille eigentlich in konkreter Reichweite. Sie läuft im Feld davon, sie ist die Stärkste im Feld, dann läuft es wie ein Selbstläufer. Das war wie neulich Bayern gegen Paris. Ein Mbappé, wenn der in den Schuh kommt, das ist ein Selbstläufer. Aber sobald er keine Bälle kriegt, sobald ein Frieder Karlsson nicht ganz perfektes Material hat, war sie im Kopf. Ja, wirklich, es ist wirklich so. Gerade in so einer Situation merkst du einfach mal, wie krank ehrgeizig du als Leistungssportler bist. Weil ich glaube, keinem anderen, sagen wir Otto Normal, der arbeiten geht, ist es brennt so unter den Nägeln, dass er wieder zur Arbeit kann. Ja, okay, ich glaube, der Schnappatmung ist.
She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen oder wann auch immer ihr uns zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer unserer letzten Folgen für diesen Winter. Ja, auch die Scherpensaison ist leider bald vorbei, aber bis dahin wollen wir noch nicht wehmütig werden, sondern definitiv noch über einiges sprechen. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist heute aus Oberstdorf, vorhin erst aus Norwegen gelandet und hoffentlich auch nicht allzu fertig, Vinzenz Geiger.
Hallo.
Vinzi, how is it going? Hast du den Reisetag gut überstanden?
War sehr entspannt heute. Flieger hatte zwar eine Stunde Verspätung, aber sonst war es recht entspannt, weil normalerweise sind so Montagsreisetage dann, wenn man zurückfliegt vom Weltcup-Bad, das ist dann oft so, dass man dann so um 5, 6 in der Früh schon los muss in dem Hotel. Aber heute konnte man noch ganz gemütlich frühstücken, dann am Flughafen fahren und deswegen war das recht entspannt und ich bin eigentlich schon wieder ganz gut erholt.
Immerhin. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal chronologisch anfangen. Jan Magnus Rieber ist am Wochenende mal wieder in einer komplett eigenen Liga gesprungen. Doch gerade am Samstag waren ja die Abstände auf der Schanze auch in der Breite gesehen nochmal um einiges höher als am Sonntag. Du bist ja, ich glaube, 23. am Springen geworden, hattest irgendwie einen Rückstand von 3 Minuten 46 in der Loipe. Und Volker Grube hat im ZDF nur gesagt, dass du dich nach dem Springen dolle über die Anlaufveränderung in der Spitzengruppe geärgert hast. Was war denn da los?
Ja, genau. Also mein Sprung war wirklich nicht gut, also nicht gut genug. Aber mich hat es einfach genervt, dass es wurde von, ja, die Lukenzahl ist eigentlich egal. Es wurde auf jeden Fall vor den Top 10 wurde um 4 Luken verkürzt. Und man verkürzt nicht einfach um 4 Luken ohne Grund. Es war davor niemand so weit, dass es einen Grund gab zu verkürzen. Deswegen habe ich mich auch aufgeregt, weil dass man vor dem Rieber verkürzt auf der Schanze, wo er außergewöhnlich gut springt, ist ja logisch, weil er sonst zu weit springt. Aber vor den Top 10, wo die meisten einfach ein normales Niveau springen wie ich, hätte man nicht verkürzen brauchen, hätte man auf der Luke bleiben können, dann wäre ich weitergesprungen, hätte bessere Haltungsnoten bekommen und ja, da kommt dann alles dazu. Mein Sprung war sicher nicht gut, aber deswegen habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil also man verkürzt ja nur aus Sicherheitsaspekten, weil man denkt, dass es zu weit geht. Und das war definitiv nicht der Fall. Deswegen hat mich das genervt. Aber naja, war dann halt so. Und dann war es sehr, 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 sehr zäh für mich. Und ja, der Sprung war einfach nicht gut. Am nächsten Tag bin ich aus der gleichen Luke gefahren. Das war dann deutlich besser. Also es wäre schon möglich gewesen, aber ja, mich hat es in dem Moment schon ziemlich aufgeregt.
Glaube ich, aber kannst du so ein bisschen aufdröseln, was Jan-Magnus Rieber auf der Schanze so viel besser macht als ihr alle? Weil ich meine, klar, du sagst, es ist irgendwie so seine Heimschanze, aber das muss ja auch nicht immer ein Vorteil sein. Das wissen wir auch von dir in Oberstdorf. Aber vielleicht für unsere Hörer oder jetzt auch für mich, die jetzt nicht so Zugang zum Skispringen haben. Also wie kann das sein, dass er, keine Ahnung, nehmen wir mal Johannes Lamperter, der ja auch schon ein paar Springen gewonnen hat die Saison, am Sonntag so viel besser springt, dass er irgendwie bereits vor dem Lauf schon 2 Minuten Vorsprung hat.
Ja, das liegt einfach dran, dass er besser springen kann wie der Rest vom Feld. Das ist einfach traurig, aber wahr. Er ist da einfach ein unglaubliches Talent und auf der Schanze, bei ihm passt im Moment einfach alles zusammen. Also ich glaube, es spricht für sich, wenn man sieht, dass er 2 Luken unter den Spezialspringern angefahren ist. Also das hat es noch nie gegeben und das sollte es eigentlich auch nicht geben, weil einer, der nur Skispringen trainiert das ganze Jahr, sollte auch besser sein wie einer, der noch zusätzlich jede Menge Ausdauerstunden trainieren muss. Also das kann ja einfach nicht sein, physiologisch. Aber er war einfach besser wie die Springer dieses Wochenende im Skispringen. Und das ist, ja, total, eigentlich kann es nicht sein. Und ja, bei ihm hat alles zusammenpasst. Er liebt die Schanze, er hat perfekte Materialabstimmung zurzeit und ja, hat den Flow dann auch von der WM mit 4 Goldmedaillen, ist frisch, weil er davor wirklich viele Weltcups auslassen hat. Ja, da hat alles zusammenpasst, aber ja, es war trotzdem, glaube ich, was Einmaliges. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal erreichen werden, von der gleichen Luke zum Fahren oder eher sogar unter der Luke von den Spezialspringern. Das war einfach, ja, das geht einfach nicht eigentlich. Und ich finde es beeindruckend, aber gleichzeitig war es natürlich auch frustrierend.
Glaube ich. Aber immerhin hat bei euch am Sonntag dann wenigstens alles zusammengepasst. Also die Taktik, die Hermann Weidenbuch zumindest im Fernsehen geschildert hat, mit du läufst so schnell wie möglich auf Julian Schmid auf, ihr schaut, dass Johannes Lamperter und Jürgen Grabak nicht rankommen und macht die Lücke zu Franz Josef Real zu, schnappt euch Platz 2 und 3. Also besser hätte es ja nicht funktionieren können, oder?
Ja, das war best of the rest. Also das war, Riebe war unschlagbar an dem Wochenende, das muss man einfach anerkennen. Und da Zweiter und Dritter zu werden, war perfekt, vor allem auch die Taktik, wie sie aufgegangen ist. Aber ich muss eigentlich noch kurz was zum Samstag auch sagen. Das war durch das, dass mein Sprung wirklich so kurz war, 109 Meter nur, ja, oder dass ich ziemlich früh gemerkt habe, dass der Sprung so kurz wird, habe ich das auch ein bisschen falsch eingeschätzt, weil man hätte mit einem Sprung wie der Juli, der gar nicht so weit war, war man dann sehr, sehr gut dabei, weil die Abstände zwischen Platz 2 und den hinteren Plätzen, die waren ja nicht so riesig. Und das hat mich dann, das habe ich am Sonntag dann auch gewusst und bin es auch ein bisschen anders angegangen, das ganze Springen, und habe einfach durchgezogen. Ich war dann 120 Meter und das war dann einfach sehr viel wert. Und ja, da war ich dann auch voll dabei. Also beim Samstag war es schon auch, ja, einfach ein Fehler auf mir. Und ja, jetzt nochmal zum Sonntag. Das war einfach absolut genial. Also wie der Hermann hat mit uns kurz die Taktik besprochen vor dem Rennen. Und ja, dass dann sowas so aufgeht, das ist nicht so normal. Wir hatten enorm gute Ski. Also wirklich danke an die Techniker. Das war unglaublich. Wir hatten solche Raketen unten dran. Haben uns dann echt gut abgewechselt, der Juli und ich. Und dann haben wir den Abstand immer gleich halten können oder dann teilweise auch ein bisschen ausbauen können auf Gruppe Lamperter, Grabak, die ja normalerweise mit zu den besten Läufern gehören oder auch die besten Läufer sind manchmal. Deswegen war das einfach grandios und ja, dann, dass wir dann so souverän Plätze 2 und 3 machen, war einfach, ja, genial.
War ja auch schön zum Ansehen, wie ihr am Ende in der Schlussrunde dann im Gleichschritt hochgesprungen seid. Und Hermann Weidenbuch ruft, mit Gefühl.
Ja, mit Gefühl, ja. Er hat, glaube ich, gedacht, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen durchdrehe und mich übernehme. Könnte ich mir vorstellen, aber ja, mit Gefühl, wenn man so eine Attacke setzt, ist äußerst schwierig. Jetzt im Nachhinein war es, glaube ich, perfekt dosiert, weil der Juli und ich sind beide durchgekommen und haben die anderen abgehängt. Also habe ich wohl das richtige Gefühl getroffen.
Ja, und nach dem Rennen kam ja dann zumindest eine kleine Frage auch im Interview auf, nach dem Motto, du hättest Juli eventuell Weltcup-Punkte weggenommen.
Ja, genau, da habe ich auch schon ein paar Nachrichten bekommen und auch nach dem Rennen wurden wir es gefragt. Anscheinend hat der Reporter und der Kommentator das auch während dem Rennen schon gesagt, dass es, ob ich jetzt einen Juli vorlasse, dass er die 20 Punkte mehr bekommt. Klar, ich hätte ihm natürlich die 20 Punkte mehr auch gegönnt, aber sowas kommt gar nicht in Frage. Also das, wenn man zu zweit auf die Zielgerade kommt, dann wird gesprintet und der Juli hat auch dreimal danach zu mir gesagt, wo man ihn gefragt hat, also ja, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da sprintet man und der, wo schneller ist, ist als erstes ein Ziel. Also das ist ganz logisch, da lässt man einen nicht vor. Und ich glaube auch zu der Weltcup-Gesamt-Thematik, wenn man sich ausrechnet, wie viele Punkte im Juli davor gefehlt haben und wie viele ihm jetzt immer noch fehlen, da wird er hat noch eine mini Chance, aber wenn der Lampard da nicht an beiden Wochenenden, wenn er nicht erkrankt oder stürzt, dann wird er sich das Ding holen. Und ob er jetzt die 20 Punkte mehr von mir hat oder nicht, ja, hoffe ich nicht, dass es entscheiden wird, aber da geht's wir sind Sportler und da lässt man einen nicht vor. Also die Thematik ist eigentlich ganz klar.
Ja, sehe ich voll wie du. Also ich kann ja auch mal kurz den Stand im Gesamtweltcup durchgeben, für die, die es gerade nicht so vor Augen haben. Ich habe ihn hier nämlich gerade offen. Es gibt in Lahti noch 2 Einzelrennen. Stand jetzt führt Johannes Lamperter mit 1325 Punkten. Also er hat den Gesamtweltcup ja quasi schon gewonnen vor Julian Schmid auf 2 mit 1179 Punkten und Jens Luras Oftebro mit 1173 Punkten. Jan Magnus Rieber ist aktuell auf Platz 4 mit 923 Punkten. Und du auf Platz 6 mit 663 Punkten. Aber um nochmal zurückzukommen, also die Sache ist so, und ich sehe das auch genauso wie du, klar hättest du im Juli den Vortritt lassen können, aber ich glaube auch nicht, dass er das gewollt hätte. Weil so wie ich den Juli einschätze, ist er auch ein sehr perfektionistischer und auch ein sehr ehrgeiziger Sportler. Und am Ende eines Rennens will er ja Zweiter werden, weil er auf der Zielgeraden mehr Körner hatte als du und weil er besser war als du und nicht, weil du ihm ein paar Meter vom Ziel den Vorteil lässt und sagst ja, hey Bro, den zweiten Platz lasse ich jetzt dir, auch wenn es ihm natürlich die letzten beiden Rennen in Lahti einfacher machen würden. Aber also klar, ich verstehe die Leute, die sagen, das wäre eine schöne Geste gewesen, aber da muss man schon auch mal irgendwie den gesunden Ehrgeiz eines Sportlers betrachten und also Diskussion aus, würde ich sagen.
Ja.
Oder?
Im Normalfall soll es auch keine Rolle spielen.
Ja, voll. Noch vielleicht kurz zu der Bekanntmachung vom Karriereende von Erik Frenzel. Wie habt ihr das erfahren oder wie habt ihr es auch im Team aufgenommen?
Ja, also ich glaube, er hat es uns noch nicht offiziell gesagt, jetzt vor der Saison oder während der Saison. Aber die Signale waren schon deutlich. Also ich habe schon gespürt, dass es hat so... Vor allem speziell nach seiner Medaille bei der WM, da ist schon so viel abgefallen und da war für mich eigentlich schon klar, okay, jetzt reicht's ihm. Aber dann hat er es uns auch erst eigentlich dann kurz vor aus der Öffentlichkeit gesagt, hat erst gesagt. Und ja, also ich glaube, keiner von uns war überrascht. Und ja, jeder weiß, was er erreicht hat, was er für den Sport gemacht hat. Und wir freuen uns alle, dass wir jetzt nochmal ein Wochenende mit ihm zusammen im Weltcup starten dürfen, das genießen wir und das werden wir. Und vor allem seine Karriere werden wir dann ausgiebig feiern, da mache ich mir keine Sorgen. Das wird ein absolut geniales Weltcup-Wochenende. Ein Abschluss, der wird auf jeden Fall denkwürdig, da bin ich mir sicher. Wenn Erik und Hermann aufhören, dann ja die zwei erfolgreichsten, sowohl als Trainer wie als Athlet, wird beides nicht mehr eingeholt, da bin ich mir sicher. Deswegen... Es wird einmalig.
Der Wachstruck wird abgerissen, glaube ich.
Ja, definitiv. Und ja, ich glaube, wenn die Langläufer haben, dann auch noch Abschluss. Das wird einfach genial. Das wird eine super Stimmung. Ich hoffe, dass das Wetter passt. Und da ist auch Lahti der richtige Ort für so eine Party.
Kommendes Wochenende habt ihr jetzt erstmal frei. Da steht für euch kein Weltcup an, bevor die Saison in Lahti am 25. und 26. März zu Ende geht. Bist du froh, dass jetzt eine Woche Pause ist oder... Hättest du eigentlich lieber jetzt dieses Wochenende Saisonfinale gehabt und dann schöne Saisonpause?
Ja, genau. Also die Pause jetzt so am Schluss der Saison, die ist echt blöd. Klar, ich habe jetzt nicht so viele Rennen gemacht. Ich hätte eigentlich noch lieber einfach nochmal dieses Wochenende und dann nochmal Wochenende drauf. Das wäre für mich gut gewesen, wenn wir jetzt einfach in Falun auch noch starten können hätten. Aber ja, so finde ich es jetzt nicht so schlimm. Mein Gott, man muss es nehmen, wie man es kriegt und ja, jetzt ist zwar der Winter nicht mehr so schön daheim, aber ich genieße jetzt die Woche ohne Druck. Ich habe das letzte Wochenende kann ich komplett ohne Druck angehen, will natürlich nochmal alles rausholen, aber ja, da die 1,5 Wochen, die kann ich schön daheim überbrücken und dann freue ich mich wirklich enorm aufs Cup-Finale.
Ich habe ja vorhin zu Beginn gesagt, es gibt schon noch ein paar Dinge, die wir besprechen müssen, bevor die Saison zu Ende geht. Angefangen vielleicht mit dem Langlauf heute. Vor allem mit der Staffelmedaille der Herren. Viel Spaß in unserem Gespräch mit Langläufer Janosch Brugger.
Jemand, der nicht in Oslo war, so wie ich, aber nächste Woche wieder einsteigen wird in Langlauf-Weltcup, ist heute zu Gast. Herzlich willkommen, Janosch Brugger.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben gerade schon über mein Wochenende gesprochen in Oslo. Und was hat dich dazu gebracht, dass du jetzt da auslassen hast?
Ja, ich meine, es sind 50 Kilometer, die angestanden sind. Plus meine unbeliebtere Technik im Skating. Da, ja, eine Woche nach der WM, nach dem großen Trubel, den wir veranstaltet haben, war mir das noch zu viel. Ich habe ein bisschen Kräfte gesammelt und bin jetzt wieder völlig bereit für die nächsten Weltcups.
Aber warst du vielleicht trotzdem ein bisschen traurig, als du die Bilder von diesem Skifest in Oslo gesehen hast mit den vielen Menschen an der Strecke, die ja irgendwie den Langlauf dort auch so zelebrieren wie kaum woanders eigentlich?
Also in erster Linie war ich schon ein bisschen traurig, weil das sah auch relativ, also von den Bedingungen perfekt aus, war schnell, war kompakt. Auch von der Sonne konnte man sich es nicht besser vorstellen, aber ich habe dann auch wieder manche Leute, ich glaube 9 Tote sterben sehen, von dem her konnte es dann einigermaßen verkraften.
Ja, es war wirklich ein Traum, also perfekt zum Laufen, wir sind ja direkt danach, dann hatten wir unser Rennen, also sau schnell, kompakt, ja, das war das ganze Wochenende Sonnenschein, Minusgrade, also besser geht's nicht. Und es waren auch wirklich viele, viele Fans da, speziell am Samstag. Aber ja, wenn man sich das Rennen angeschaut hat, was die drei da vorne weggemacht haben, das war wieder ganz, ganz großer Sport. Also speziell Krüger und Holund. Aber auch der Ivert Andersen Tiltheim heißt er, glaube ich, der junge Norweger, der hat ja auch schon einen Weltcup-Sieg dieses Jahr.
Genau.
In Lillehammer war das. Der da auch extrem lang stark mithalten konnte, oder?
Ja, es war so in erster Linie, also ich fand es ein relativ spannender 50er, bis dann wirklich ab, ich weiß nicht, wie viele Kilometer war, aber es war relativ spät, dann die Gruppe eigentlich abging, die Dreiergruppe. Bis dahin hat auch der Flo und der Jones, speziell der Flo, eine richtig, richtig gute Figur gemacht. Und ja, dann sind es einfach, also ich glaube, dass das zumindest zwei der besten Skater, die wir auf der Welt haben, momentan dann unter sich ausgemacht haben. Der Tiltheim Andersen hat, wie gesagt, auch schon einen souveränen Weltcup gewonnen in Lillehammer Olm Skating. Von dem her nicht so verwunderlich, was die abzogen haben, aber ja, bei dem kleinen Startfeld, wenn da 12 Norweger am Start sind, das war, glaube ich, jeder vierte Läufer war ein Norweger.
Jeder dritte, also es waren, glaube ich, am Anfang 39 auf der Startliste und dann sind, glaube ich, noch 3 nicht gestartet, also jeder dritte Starter war ein Norweger.
Genau. Von dem her, ja, es war so ein bisschen vorprogrammiert, was passiert. Es war die Frage, wann und wie es passiert.
Wir haben schon bei uns in der Scherpensgruppe gewitzelt, dass das mit 10 Norwegern in den Top 10 ja quasi wie eine norwegische Meisterschaft war. Und Andrew Musgrave als Elfter und Erster Nicht-Norweger ja quasi irgendwie das Rennen gewonnen hat.
Ja gut, der gehört schau in dieses Norweger Pack, weil er lebt das ganze Jahr in Lillehammer und trainiert. Ich glaube, mit Turnset und wie sie alle heißt, sagen von dem her, das ist so ein Mischling. Aber ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz, es war aber verwunderlich, dass zum Beispiel Frankreich keine Chance hatte, dass Finnland nur einen Starter hatte. Ja, es war so ein bisschen vorprogrammiert, dass die Top 10 eigentlich schwer für Mitteleuropäer zum Erreichen wird und das hat sich ja dann letzten Endes bewahrheitet.
Aber sowas ist halt schon krass, einfach ein 10-fach-Sieg.
Ja, das war ein Clean Sweep auf alle Fälle.
Ja. sowas soll es eigentlich einfach nicht geben. Ja. Aber ja, ich denke, wenn die Russen am Start gewesen wären, dann hätten sie vielleicht da sich nur irgendwie, da wäre sicher dann vielleicht noch einer dazwischen gewesen oder auch ganz vorne dabei.
Ja, es wären sicher ein, zwei dazwischen gewesen, aber es hätte eigentlich am Ausgang, es hätte nichts verändert. Also ich glaube, die Top 3 hätte es nicht groß, ich weiß nicht, wie in Bolschunow nach einer WM bietet. Wenn alles normal gelaufen wäre, wie in Bolschunow drauf gewesen wäre, das ist Spekulation, von dem her, ja, lass mal so stehen.
Der hätte ja auch sicher nicht einen 50er bei der WM auslassen. Also
nee,
der hätte sicher alles durchzogen und dann wäre es auch sehr schwer geworden.
Ja, von dem her. Ja, war. Es war keine Ahnung. Also, es war, wie gesagt, es war für uns ein bisschen vorprogrammiert, was passiert. Und es hat sich ja dann auch genauso bewahrheitet.
Aber Janosch, wie nimmst du den Weltcup ohne die russischen Athleten bisher wahr?
Also, für uns unglaublich spannend, weil gerade auch mit der verkürzten Strecke, mit dem 10 Kilometer Einzel, mit dem 20er Skiathlon. Es ist extrem viel möglich, auch für jetzt mittlerweile andere oder viele andere Nationen. Und ja, es ist so bitter das zu sagen, aber ohne Russen ist das Ganze, es ist attraktiver geworden, weil es gibt nicht nur die zwei großen Nationen, sondern es gibt halt die Norwegen, es gibt dann den Rest der Welt und der ist dann kunterbunt gemischt. Von dem her, so hart es klingt, aber für uns hat das eigentlich nur Vorteile, wenn es genauso bleibt, wie es ist.
Hat man eigentlich auch gut gesehen bei der WM, dass der Altimas, der STW Altimas aus Andorra, der war ja auch richtig, richtig stark und sau weit vorne dabei. Und da sind dann schon einige Nationen, wo dann auch Möglichkeiten haben.
Nein, auch gerade für mich speziell am Anfang von der Saison mit der Skandinavien-Weltcup war es einfach jedes Wochenende aufs Neue, wenn ein klassisches Rennen anstand, war einfach ganz klar, wer der Fokus Richtung Top 10. Und das wäre natürlich mit traditionell dem klassisch stark großen eher eine Top 15 anvisiert worden. Von dem her ist es, ja, es ist cool. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch cool, wenn man alle am Start hat und dann könnte ich quasi mit der kompletten Welt messen. Aber für die breite Mehrheit, für unsere Außendarstellung ist es natürlich richtig gut, wenn wir quasi die Plätze weiter vorne sind.
Du hast jetzt gerade vor der Aufnahme schon angesprochen, dass jetzt langsam wieder die Thematik hochkommt mit, ob man Russland nicht doch wieder in den Weltcup lässt. Wie ist da deine persönliche Meinung zu oder vielleicht auch eure Meinung im Team?
Also fürs Team würde ich jetzt auf keinen Fall sprechen, weil da weiß ich einfach nicht, wie die Allgemeinheit tickt. Aber ja, ich meine, ich habe die ganz klar westliche Auffassung, dass Russland mitverantwortlich ist, auf alle Fälle für die Ukraine-Krise, für den Krieg. Und von dem her sage ich, solange da keine Besserung in Sicht ist, muss das Russland einfach verkraften, wenn sie nicht am Start stehen, so hart es für die Sportler ist. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch viele, die wie jetzt bei uns Sportsoldaten sind. Und gerade die kann man einfach nicht gut mit Gewissen starten lassen, weil sie halt vom russischen Regime quasi abgesichert sind und auch Geld beziehen. Und von dem her ist meine Meinung ganz klar, solange der Ukraine-Konflikt weiterhin so präsent ist, sehe ich da eigentlich natürlich keine Zulassung von russischen Sportlern.
Ja, ich glaube, das sehen ja fast alle so und ist ja das Einzige, für meiner Meinung nach auch, was Sinn macht, dass speziell in so einer Sportart, wo dann, wie du sagst, dass auch Sportsoldaten sind, also das kann man einfach nicht machen, dass da Russen und Ukrainer zum Teil dann am gleichen Ort da an Sport teilnehmen, also meiner Meinung nach, aber ja.
Ja, es würde auch rein logistisch nicht funktionieren, wenn, ich weiß nicht genau, wer Sportsoldat ist, aber wenn quasi die durch die Passkontrolle am Flughafen gehen mit dem Hintergrund, dass du quasi als Soldat eingestellt bist, glaube ich, hast du in keinem europäischen Land momentan eine Einreise Erlaubnis. Von dem her gibt es da schon rein gesetzlich auch Vorgaben und rein auch aus menschlicher Sicht, aus verständlicher Sicht sehe da kein Land.
Weil du jetzt vorhin schon die Distanzanpassung angesprochen hast, es ist ja doch so, für alle, die es jetzt bisher nicht mitbekommen haben, Damen und Herren laufen seit Saisonanfang, jetzt ausgenommen von der WM in Planitzer, dieselben Distanzen. Das heißt, das kürzeste Distanzrennen ist bei euch jetzt 10 Kilometer, der Skiathlon 20 Kilometer, die Staffelwettbewerbe 4x7,5 Kilometer und das Langdistanzrennen eben für Damen und Herren 50 Kilometer. Da war ja auch gestern am Sonntag bei den Damen der erste 50er in Oslo. Und Katharina Hennig war bei uns im Januar zu Gast und wir haben auch nach der Aufzeichnung noch ein bisschen mit ihr gequatscht und sie meinte auch, für sie ist das natürlich jetzt schon eine Umstellung. Wie ist es für dich? Weil du profitierst ja, glaube ich, schon eher davon, oder?
Ja, für mich ist es immer cool, weil wir haben, seit wir das gewusst haben, dass die Distanz umgestellt werden, extrem, gerade was aber die Intervalleinheiten angeht, extrem darauf abzielt, dass sie bei 10 Kilometer im Topfit bin, weil man einfach, ich habe es einfach gesehen in den letzten Jahren, ich bin zwar im Sprint gut, aber nicht ausreichend gut, dass ich da irgendwas Richtung Podest ausrichten kann und auch Richtung 50 Kilometer, da muss es schon, also es muss alles zu 110-120% passen, dass ich da irgendwo Richtung, keine Ahnung, ich sag mal Top 15, Top 20 laufen kann. von denen her bin ich so der klassische Mitteldistanzler für die 10 Kilometer, damals 15 Kilometer. Und das hat eigentlich gerade im Weltcup Anfang der Saison extrem gut passt. Da war ich, glaube so gut wie noch nie. Mir habe es gerade neulich mal angeschaut, ich war einmal 1,23% hinter der Weltspitze. Und von dem her, ich profitiere extrem davon und es macht auch, ich glaube, für die breite Masse den Langlaufsport ein bisschen spannender, weil das Hauptfeld einfach viel enger zusammenrutscht. Das sind einfach jetzt, wenn du einen guten Tag hast, dann laufst du die 10 Sekunden schneller, dann bist du halt in der, sagen wir mal, Top 15. Wenn du einen normalen Tag hast, dann laufst du 10 Sekunden, oder einen schlechten Tag hast, dann laufst du 10 Sekunden langsamer und bist halt einfach 40. Es ist extrem eng zusammen und das macht das Ganze natürlich aufregend und spannend.
Ja, speziell für so einen Einzelstart finde ich es auch deutlich spannender. Extrem knapp ist es immer und muss auch sagen, ich glaube, dass sich dann das Spezialisieren dann noch mehr lohnt, so wie bei dir. Also wenn man so den gesamten Weltcup-Zirkus anschaut, für viele Athleten macht es einfach keinen Sinn, dass man sagt, okay, man geht auf alle Distanzen. So wie du das jetzt für dich entschieden hast, ist, glaube ich, sicher nicht einfach, weil man denkt, ja, okay, ich kann es im Sprint ausschaffen, ich kann es in der Langdistanz ausschaffen, aber bevor man dann in allen Distanzen nicht ganz rankommt, weil es ja einfach enorm schwierig ist, da wirklich dann vielleicht mal auch Richtung Podest zum Laufen, geht man lieber all in auf eins und denkt, so wie bei dir hat das ja dieses Jahr echt richtig gut funktioniert. Klar, dann kamen Krankheiten dazu, so wie bei mir auch und wie bei, also ich sag, 3/4 von Ausdauer-Weltcup-Sport ist ja dieses Jahr, hat es einfach dann doch öfters erwischt nach den Corona-Jahren. Also die einzige Erklärung für mich ist, dass wegen dem vielen Maske tragen und den extremen Maßnahmen dann halt doch das Immunsystem ein bisschen schwächer ist. Oder wie siehst du das?
Ja, ich finde, also bei mir, ich war jetzt dieses Jahr, ich war ja kurz vor der WM nochmal eingeschlagen, wo ich dann auch ehrlich gesagt echt nervös worden bin, weil es halt genau 1,5-2 Wochen vor der WM war. Das war dann das vierte Mal diesen Winter, dass ich verschnupft war. Und das hatte ich bis Corona, weil ich glaube, im Winter, wenn es hochkommt, einmal krank. Und nach der Maske, weil einfach das Immunsystem geschwächt wurde, war jetzt viermal krank von der Pferd. Es war auf alle Fälle kein leichter Winter. Und was jetzt halt auch gerade in der Endabrechnung bei mir extrem auffällt, wie viele Punkte dir einfach durch die Tour die Skiflöten gehen, wenn du da nicht am Start bist. Weil du hast jetzt eigentlich auf eine, ich sag mal, Weltcup-Top-30-Platzierung, wenn du nicht jetzt nochmal zweimal mindestens Top 10 läufst, hast du echt keine Chance, irgendwas auszurichten, weil du einfach durch die Tour de Ski, die dann am Ende eine Riesenpunktzahl gibt, wenn du sie durchläufst und sag mal Top 20. Das fehlt einfach von dem her bitter, aber nächstes Jahr wird es sicher besser.
Aber das ist doch eigentlich auch fast wieder diese neue Regelung im Punktesystem, die ja eigentlich auch die Athleten belohnt, die viele Rennen laufen, gell?
Genau. Also finde ich auch top, weil es einfach sich auszahlt, wenn man auch kleine Weltcups, wie jetzt ein reines Sprintwochenende läuft, weil es einfach bis Platz 50 Punkte gibt. Aber umso mehr fährt es natürlich ins Gewicht, wenn eine längere Periode ausfällt.
Und ich finde es aber extrem, jetzt in diesem Jahr ist zum ersten Mal, dass so wenige am Start sind. Also wir haben jetzt gerade schon angesprochen, mit 50er jetzt ist nochmal eine Spezialsituation, durch das, dass es direkt nach der WM ist und da auch ein 50er war. Bei den Herren, aber jetzt bei den Damen, morgen in Drammen habe ich gerade gesehen, die Startliste war, sind auch nur 41 am Start. Also da kriegen dann die kleinsten Nationen und die schwächsten Sportler am Start auch Weltcup-Punkte. Sicher auch irgendwo schön, aber ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache war.
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert einfach. Weil auf der einen Seite schneidet sich natürlich der Verband, die FIS, mit 250er in, ich sag mal, einer Woche oder 10 Tage. So ein bisschen selber in Arm quasi, weil einfach du hättest in kürzester Zeit dann zweimal, also 100 Kilometer Wettkampf, was natürlich für nicht ganz so viele Läufer auf der Welt eine einfache Sache ist. Dann hast du halt die Spezialisierung mit Oslo wirklich nur ein 50er, dann die paar Tage drauf in Drammen wirklich nur ein Sprint. Drammen hast du extrem wenig Wettkampfzeit, wenn es blöd läuft 3 Minuten. Und keine Zeit auf der Strecke, weil es ja ein Startkurs ist. Das heißt, die ist eigentlich immer gesperrt, die Strecke. Und du darfst nur 10 Minuten vor dem Prolog quasi auf der Strecke zum Skitest. Und dann gibt es einfach Szene, wie jetzt ich halt, wo sagen, die sind im Sprint nicht ganz perfekt, die sind auf 50 Kilometer nicht ganz perfekt oder nach der WM auch müde einfach, was völlig klar ist, was so verständlich ist. Und dann hast du natürlich relativ kleine Startfelder. Aber auf der anderen Seite haben ja 12 Norweger jetzt die neue, oder ja, 6 Norweger, die neue ins Feld kommen, die Chance, da die Top 10 Platz hier sich zu holen, was für die ja ganz schön ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die eh im 50er vorne waren in Oslo, die sind ja auch gar nicht im Planetzahl in 50er gelaufen.
Also, Holland bin ich mir, doch, Holland ist auch nicht gelaufen. Ja, sind so hart es geht, die sind ausgebrotet worden, die waren zu schlecht für einen 50 klassisch. Heißt natürlich nicht, dass er ihn auch gewinnen hat, aber.
So ist das in der Mannschaft.
Stimmt.
Außer sie haben gesagt, sie haben genug Goldmedaillen bei der WM und der 50 Gramm Halmenkollen ist ihnen mehr wert.
Ja, für einen Krüger hat sich auf alle Fälle ausgezahlt, dass er, also würde ich sagen, dass er den komplett frisch läuft, den 50er. Aber ich glaube auch nicht, dass es so viel Unterschied gemacht hätte, wenn er den Classic 50er gelaufen wäre. Weil das sind einfach die, gerade in der Distanz, muss man sagen, sind die Weltbesten, die man findet momentan. Und von dem her, ja, nee, war, also für den Krüger war es sicher top, weil da hat er den Mokka-Vlog, der 50er sich geholt. Das passt schon.
Macht man halt mal so nebenbei.
Ja, also bei ihm sieht es ja echt extrem locker aus. Also wie der 1-1 läuft, das ist echt unmenschlich eigentlich.
Ja, das ist wirklich auf. Gerade auch beim Skiathlon in Planica war es einfach extrem, wie er eigentlich mit der Konkurrenz, auch mit einem Röte, der im Skating die Stanz die letzten Jahre im Skiathlon auch Weltmeister war und. Wie er einfach mit dem gespielt hat, weil das Tempo war hoch. Man hat da gesehen, okay, der Röte schwächelt, dann hat er es noch ein bisschen höher geschraubt, okay, er schwächelt noch mehr, hat das noch ein bisschen höher geschraubt und dann war er eigentlich vorne weg. Das war eigentlich so ein bisschen wie ein Kreiskopf für ihn.
Ja.
Aber dann lass uns doch mal in Planica bleiben. Ihr habt nämlich mit der Herrenstaffel dort ein kleines Langlaufwunder geschafft. So hat es zumindest Jonas Dufler betitelt. Auch absolut zu Recht. Die letzte Herrenstaffelmedaille gab es ja, sobald ich weiß, bei der WM 2011. Da waren, glaube ich, noch Tobi Angerer und Axel Teichmann dabei. Ist diese Bronzemedaille denn mittlerweile schon bei dir im Kopf angekommen?
Ja, da geht gleich wieder Schnappatmung. Es ist noch so ein bisschen surreal, weil einfach auch gerade ab meiner, ich war ja in zwei gelaufen, und ab meiner Ablösung kamen ja nur zwei Läufer. Ich glaube, das war die schlimmste, ich sag mal, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die ich je erlebt habe. Weil das einfach so spannend war und ich habe auch, also ich habe gleich nach dem Rennen eigentlich zum Freak gesagt, mir ist es eigentlich immer scheißegal, wie er ins Ziel kommt. Ich hoffe immer nur, dass ich vor ihm bin. Natürlich mit einem zwinkenden Auge, aber da an dem Tag war es einfach absolut nicht egal, was er macht. Und es war Hölle, weil du konntest seinen bis da oder da dann nicht mehr beeinflussen. Und bin einfach nur froh und überhappy, dass der Jones und der Free beide so eine Weltklasse-Leistung abgeliefert haben und der Free auch am Ende dann so abzockt war und den Franzose absprintet. Und fehlen mir noch ein bisschen die Worte.
Mir bleibt so, da gab es eine gute Slow-Mo-Aufnahme von dir im Ziel, wie du im Hintergrund jubelst oder schreist oder da kam alles raus einfach.
Aber
ich glaube, das war so bezeichnend dafür, was da gerade passiert ist. Also
ich glaube, mein Geist ist da irgendwo über mir geschwebt. Der hat ja rausgeschrien. Also das war wirklich. Verdammt cool, verdammt emotional. Und da ist einfach auch so viel Druck dann abgefallen, weil jetzt haben wir mal gesehen, dass auch wir einfach in der Welt momentan eine Nummer sind. Und von dem her Genugtuung, Ansporn und alles in einem.
Es war einfach, also Jonas Dobler in seinem letzten Rennen, also, oder in seiner letzten, in einem seiner letzten Rennen, das war ja unglaublich. Er hat einfach sein Herz in Hand genommen und hat gesagt, okay, ich laufe die Lücke zu, ich mach's einfach, hab eh nichts zum Verlieren.
Ja,
so
da, also.
Und das war ja so brutal, also es war echt.
Also echt irre, ich glaube, der Jones habe ich auch noch nie so laufen sehen, weil er ist eigentlich der. Wir lachen immer, aber er ist eigentlich so, wir sagen immer, der beste Lutscher der Welt, weil er kann im Weltcup eine richtig gute Platzierung, die sich holt, aber meistens ist er dann bei dem Norweger oder bei dem Russen oder bei irgendjemandem ein relativ großes Stück hinterhergelaufen, hat sich den Windschatten geholt und hat am Ende dann noch mehr Körner gehabt, mehr, wo er allein laufen. Und da hat das wirklich allein gemacht. Ich glaube, also Chapeau Jones, Hut ab, das war, der hast du ein Talent an dir entdeckt.
Aber ich glaube auch, also wie du gerade gesagt hast, so ihr habt einfach gezeigt, dass der Langlauf auch bei euch im Herrenteam irgendwie wieder lebt und dass ihr auch wieder da seid, weil ich meine, dass bei den Damen irgendwie eine Staffelmedaille drin war, wenn alles zusammenpasst und jeder seine Top-Leistung abruft, das war ja irgendwie klar nach den Superleistungen von den Mädels diese Saison und auch jedem irgendwie bewusst oder zumindest absehbar. Aber dass halt bei euch Herren auch eine Medaille drin ist, ich glaube, der hat ja mal ganz realistisch gesehen irgendwie niemand mit gerechnet. Also jeder hat ja wahrscheinlich gedacht, wenn vierter oder fünfter Platz bei euch rauskommt, dann wäre das ja eh mega.
Ja, wir sind immer mit einem Team, das in diesen, wir sagen immer um den Rang 3 mitkämpft. Weil das ist einfach ganz klar das realistische Ziel für Frankreich, für Italien, für uns, für die Finnen. Es sind viele, viele Nationen, die einfach um diesen Rang 3 mitlaufen. Normal mit Russland, Norwegen, Schweden sind eigentlich die um Platz 1 und 2 laufen. Und wir sagen immer schon, ich glaube, seit ich im Team bin, seit Seefeld, meine erste WM, sagen wir können heute Dritter werden. Aber irgendwie war es noch nie so konkret wie jetzt dieses Mal. Weil gerade speziell mich hat das die Medaille von der Pia natürlich vom Team extrem heiß gemacht, weil ich auch gesehen habe, wie die Mädels das geholt haben. Das war nicht irgendwie mit Glück, sondern es war einfach souverän, wie sie in die Vize-Weltmeisterrolle geschlüpft sind. Und von dem her war, also für mich war dieses Mal die Medaille so heiß umkämpft, wie ich glaube noch nie, weil ich noch nie so dran gedacht habe, dass morgen der Tag X ist, wo mir das Ding auch einfach heimschaukeln. Und von dem her im Nachhinein natürlich unfassbar und sau cool, dass es geklappt hat.
Aber ich glaube, so wie ernst hast du wirklich dran gedacht, dass es klappt? Also ich hätte eigentlich nicht auf 3 getippt, also so gerne, so wie mich gefreut habe und da wirklich das war ja genial und ich traue euch allen noch viel zu, aber irgendwie
ja, also die
ja, so ganz dran glaubt, also habe ich nicht vor dem Rennen.
Ich habe den Schaffner von den Mädels vom Bett aus mir angeschaut und war danach, also ich hatte glaube einen Puls wie die Mädels im Ziel, ich war auf 180 und ab dem Punkt, jetzt unglaublich, das könnte ja jeder sagen, nach wenn es klappt hat, aber unglaublich, ab dem Punkt war für mich die Medaille eigentlich in konkreter Reichweite. Weil das irgendwie, es hat so ein bisschen Emotionen ausgelöst, oder nicht nur ein bisschen, das hat Puls 180 ausgelöst. Und da habe ich mir so ein bisschen dann, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste im Team, sondern so der Mittellaste. Die alte 2, Bögel und Dobler sind die alte 2, der Frieder ist der Junge, der Ander Albert. Ich bin so mit da drin. Ich habe mir da so ein bisschen dann Selbstvertrauen geholt und habe am Abend, wir machen ja mal Besprechungen. Vom Wettkampf, wie und was war mal Abfahrt, wie es Rennen abläuft, gerade mit den Coaches. Und ich bin dann am Nachmittag beim Füße vertreten, noch kurz in den Supermarkt und habe für alle eine Runde Limonata geholt. Wir haben in Italien geholt, Gott sei Dank. Weil ich wollte am Abend, mir war es verdammt wichtig irgendwie, dass ich da am Abend in der Besprechung nochmal das Wort in die Hand nehme und die anderen darauf einschwöre. Und dann war die Besprechung vorbei. Dann habe ich gesagt, stopp, jetzt bei allen ja kurz sitzen, jetzt muss ich noch was sagen. Und dann haben die alle gedacht, wahrscheinlich mit ihm los, ist jetzt völlig übergeschnappt. das hätte ich auch gesagt. Es ist, glaube ich, jetzt morgen die historische Chance seit 2011, dass wir wirklich die Medaille heimbringen. Weil uns spielt vieles in Karten. Es sind bei der WM immer mal wieder Tage dabei, wo die anderen Topläufer nicht ganz perfekt performt haben. Und wir haben einfach das große Gut, dass wir, ich glaube, mit der beste Schlussläufer der Welt hatten, mit dem Free. Und auch an 1 und 2 mit mir und mit dem Albert richtig gute Klassiker, die einfach im Feld dabei bleiben können. Und da war mir wichtig, dass Owen Jones mal überzeugt wird, dass wir die Medaille holen, weil er ist eigentlich immer so, er sagt, er ist realistisch, ich sage, er ist Pessimist. Er hat ja wieder gesagt, wir sind Vierter oder Fünfter. Und ich sagte, nee, wir sind nicht Vierter oder Fünfter, sondern wir müssen morgen einfach zu 100% heiß sein, dass wir das Ding holen. Und ich weiß nicht, ob es das ausgelöst hat. Ich hatte auf alle Fälle das Gefühl, weil wir waren am nächsten Morgen alle vier extrem fokussiert. Also es hat keiner miteinander geredet. Wir haben kurz abgeklatscht, dann sind wir losgelaufen. Und jetzt im Nachhinein natürlich schöne Geschichte, aber es hat funktioniert.
Das hast du dir alles ausgedacht, also. Das hört sich zu gut an, also.
Okay. Ja, aber auch gerade sagen.
Gebrüder Kim, aber klingt es war...
wie so ein Märchen.
Ja, genau. Nee. Ja, das sagt sie jetzt so leicht, aber ich war verdammt heiß auf die Medaille, weil ich wollte natürlich mit der Pia gleich ziehen, sonst wäre es scheiße gewesen, wenn sie eine große Medaille gehabt hätte, ich keine. Und also die Staffel war so ein kleines das Wintermärchen, anstatt 2006 Sommermärchen war das Wintermärchen.
Definitiv. Auch die Damenstaffel war ja schon, also ich war vor Ort und wir waren ja so nervös, also das hat auch unser Team brutal packt. Es war ja auch unglaublich spannend und dann mit den Ski der Schweden, der dann wirklich überhaupt nicht geht. Und da waren dann so viele Dinge auch dabei, wo das dann so spannend gemacht haben. Aber dann.
Ja, das Interessante war auch, wie eine Frida Karlsson einfach mit der Situation umgeht, dass sie nicht vorausläuft. Weil da hat man auch wieder gesehen, wenn eine Frida Karlsson merkt, sie läuft im Feld davon, sie ist die Stärkste im Feld, dann läuft das wie ein Selbstläufer. Das war wie neulich Bayern gegen Paris. Ein Mbappé, wenn der in den Schuh kommt, das ist ein Selbstläufer. Aber sobald er keine Bälle kriegt, sobald eine Frida Karlsson nicht ganz perfektes Material hat, war sie im Kopf.
So,
ja, wirklich, es ist wirklich so. Da ja. War sie im Kopf nicht die Frida Karlsson, wie wenn sie auf 100 Punkte Weltcup läuft. Und drum war das dann auch, also es war verdammt cool zum Sehen, wie unsere Mädels das einfach wahrgenommen haben und da aber auch wirklich dann attackiert haben und ihr Rennen quasi aufziehen wird. War beeindruckend. Und das ist immer so ein bisschen sinnbildlich im Moment für unsere Mannschaft, weil es ist einfach ein Drive drin. Wir haben zwar die zwei, drei Leuchttürme mit der Kata, mit der Vicky, die einfach jetzt in Olympia Medaillen geholt haben. Aber man sieht auch gerade mit dem Free, mit mir am Anfang von der Saison, es geht richtig was auch Richtung Weltcup Top 10, Top 5. Und es macht im Moment extrem viel Spaß, auch mit den neuen Coaches, mit dem Marc, mit dem Per, die viel neue Input mitbringen. Und das ist so ein bisschen die Situation, die ich mir eigentlich in den letzten Jahren erwünscht habe. Und die ist jetzt eintroffen, von dem her, es läuft im Moment.
Man sieht ja einfach, dass jeder von euch im Team einen Schritt gemacht hat. Und ich glaube, auch diese Erfolge, gerade auch von letztem Winter mit diesem Olympiasieg von Katharina Hennig und Viktoria Karl, auch die Staffelmedaille von den Mädels letztes Jahr, jetzt wieder die Staffelmedaille in Planitzer, auch eure Bronzemedaille, dass halt einfach wieder was geht. Und das ist halt einfach super schön zum Anschauen und macht auch richtig Spaß.
Ihr wart auch übrigens...
Ja, macht sonst definitiv auch.
Übrigens war Langlaufherren erfolgreicher bei der WM wie Biathlonherren.
Jo.
Ja. Oh. Baby.
Ja, dünnes Eis, aber stimmt.
Fakt.
Fakt,
ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, nicht nur bei den Damen hat es ja im letzten Frühjahr eine Veränderung im Trainerteam gegeben, sondern auch bei euch. Mit Marc Steuer habt ihr ja jetzt einen neuen Disziplintrainer bekommen, der, sobald ich weiß, viele Jahre in der Schweiz als Trainer gearbeitet hat, unter anderem auch Nadine Fendrich mit in die Weltspitze geführt hat. Was für neue Reize habt ihr mit ihm vielleicht auch gesetzt?
Also zur Vorgeschichte, es war letztes Jahr gegen Ende vom Winter dann klar, dass der Janko das Schiff verlässt, sage ich jetzt mal. Es war nur die Frage, ob er es wirklich verlässt. Oder ob man einfach alles, ob alles wieder so bleibt oder ob man überhaupt jemand Neues findet. Dann hat der Marc vor kurzer Zeit eigentlich in Bavü als Landestrainer, Nachwuchstrainer unterschrieben gehabt. Darum war der für uns eigentlich, wir haben schon gewusst, dass hier ein Marc Steuer gerade 5 Minuten von mir weg wohnt. Ein Trainer ist, der sicher was auf dem Kasten hat. Aber er hat eigentlich mit dem Bavi wirklich vor einem Dreivierteljahr dann unterschrieben und hat den Vertrag und dann auf einmal hieß es, Marc Steuer ist unser neuer Männertrainer. Dann habe ich ja eine gewisse Verbindung nach Bavi, wo quasi ein riesen Loch eigentlich gerissen wurde, in dem es dann hieß, der Marc wird unser Trainer. Wir kannten ihn bis dato eigentlich auch nicht, bis auf kurz Hallo. Und dann, ja, Nacht später hatten wir eigentlich einen neuen Männertrainer. der sowohl Männertrainer und Nationalmannschaft als auch unser Heimtrainer hier wird, weil er hier gerade in Sonderdorf wohnt. Ist natürlich eine Win-Win-Situation für ihn. Er kann von daheim aus das Training steuern. Er kann in Deutschland die höchste Liga an Langläufer trainieren. Bis dato eigentlich ganz cool. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dann war eigentlich gleich mal klar, dass der Marc, ich glaube, mit jedem von uns auf einer Wellenlänge schwebt. Das ist ein junger, dynamischer Typ, der extrem viel Bock auf das Trainersein hat. Der eigentlich fast zu viel Energie hat für uns, weil er einfach 24/7, also ich glaube, es gibt keine Tageszeit, wo er von Marc keine Nachricht kriegt. weil er einfach so viel Energie hat und so viel Bock auf uns. Von dem her, für uns hat sich dann auch relativ schnell rausgestellt, dass es eigentlich ja die Jackpot ist, weil der Marc auch extrem viel Expertise trotz seinem jungen Alter aus der Schweiz mitbringt, aus der ganzen Welt, weil er hat so viel Ahnung auch vom Krafttraining, von allem möglichen Zeug. Hat auch gute Kontakte nach Skandinavien und hat da einfach viel neuen Wind reinbracht. Dann haben wir so ein bisschen die Ziele abgesteckt für die Saison und dann auch ganz klar gesagt, für mich Sprint ja, aber nicht auf Teufel komm raus, weil sonst bräuchte ich normalerweise wahrscheinlich 5 Kilo mehr, ein bisschen mehr Muskelmasse, dass man da was ausrichten kann. Dann muss ich auch ganz klar sagen, dann ist die Top 15 ja vielleicht eine Reichweite, aber nicht mehr. Einfach von der Voraussetzung her. Und dann haben wir gesagt, okay, 10 Kilometer kommt mir entgegen, 10 Kilometer klassisch, da wurde performend. So haben wir die Intervalle und das Training dann dieses Jahr gestaltet. Und ich habe gesagt, ich bin offen für Neues, weil wir haben jetzt jahrelang dieses altdeutsche System trainiert. Dann habe ich gesagt, also komm mir was wollen, ich probiere es. Und es hat sich dann rausgestellt, dass es eigentlich bei mir extrem gut anschlägt, weil ich habe ein bisschen gebraucht, bis es funktioniert hat im Training. Aber dann war ich innerhalb von kürzester Zeit extrem fit. Und so sind wir am Anfang von der Saison gleich mal 2 Top 10s rausgesprungen, die natürlich mir auch ein bisschen beflügelt haben. Von dem her, für mich der absolute Jackpot an neuen Trainer.
Bist du zufrieden mit deiner Saison bisher?
Ja, gut. So richtig natürlich nicht, weil ich einfach die Tour de Ski auslassen musste, aufgrund von wiederholter Erkältung. Aber alles andere, weil die Weltcup-Gesamtplatzierung, die natürlich außer Frage steht, mal alles andere betrachtet, ist eigentlich bis jetzt so ein bisschen surreal, weil ich war. Also ich glaube, ich war in Baidu 15 Sekunden hinterm Weltcup-Podium. So weit war ich noch nie vorne. Und das ging auch so leicht wie noch nie, weil ich habe gefühlt nicht anders den Wettkampf bestritten wie sonst auch, nur halt schneller. Und dass es dann, als das in Skandinavien wirklich die 2 erste Wettkampfwochenende so aufgeht, war ein absoluter Traum. Dann war ich erkältet. Das hat mir ein bisschen aus der Bahn geworfen, haben wir wieder zurückkämpft, war eigentlich wieder solide. Mit Tobnacht dann auch. Mit der Staffel habe ich einen 2 übergeben. Ging auch wieder, wie gesagt, so ganz leicht von der Hand. Dann war ich wieder krank. Dann bin ich richtig nervös geworden, weil dann die WM einfach anstand. Aber auch da ging es dann eigentlich von 0 auf, wie gesagt, mal 90%, weil 100% fit war ich nicht. Ging es eigentlich wieder verdammt schnell innerhalb von einer Woche. Von dem her, mit der Bronzemedaille abschließend, könnt ihr eigentlich sofort heute Abend die Saison machen und wer die Vorteile ist. Also extrem happy auf alle Fälle.
Ich muss sagen, Finzi, ja, das klingt so ein bisschen, so krankheitsbedingt klingt so ein bisschen fast nach deiner Saison.
Ja, wir haben uns auch beim Dr. Porzig mal getroffen. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir dieses Jahr über den Weg gelaufen sind, war so, und wie geht's, bist du wieder fit oder hängt es nur drin so in den Nebenhöhlen. Das war, glaube ich, bei beiden von uns ziemlich ähnlich. Aber ja, also bei mir war es ja auch ähnlich. Also ich war 2-mal richtig krank. Einmal Grippe und einmal halt richtig, also wirklich 2 Wochen lang, dass ich es aus den Nebenhöhlen nicht rausgebracht habe. Und ja, aber dann ging es danach auch mal recht schnell wieder bergauf bei mir. Also war ein bisschen ähnlich, aber man wird dann schon nervös. Also als ich das erste Mal krank war im Januar, habe ich mir noch keine Gedanken über die WM gemacht, aber dann was war das? Erstes, zweites Februarwochenende, da wurde es dann doch immer näher für die WM und da war ich dann schon extrem vorsichtig, was das angeht. Deswegen bin ich ja dann auch, habe ich mich komplett rausgenommen aus dem Weltcup. Aber dann ist ja bei mir auch noch alles gut gegangen.
Ja, ich finde es auch krass. Gerade in so einer Situation merkst du mal, wie krank ehrgeizig du als Leistungssportler bist. Weil ich glaube, keinem anderen, sagen wir, Otto Normal, der arbeiten geht, ist es, brennt so unter den Nägeln, dass er wieder zur Arbeit kann. Weil, ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann würde ich mich halt krank schreiben lassen. Ist ja scheißegal in dem Fall. Aber als Leistungssportler bist du einfach auf deinen Körper angewiesen und auf das, mit all dem Wissen von den sozialen Netzwerken, dass alle anderen gerade trainieren, bist du einfach verdammt himmelig und verdammt nervös, dass du so schnell wie möglich wieder auf dieser schmalen Bretter stehst.
Ja, das ist, da muss...
Das hat so, da musst du so ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach dann entwickeln, dass du da nicht zu früh wieder reinsteigst oder zu nervös wirst, weil es sonst im Endeffekt bringt es ja gar nichts.
Ja, da muss man schon cool bleiben und wie gesagt, bei mir, wo ich mit der Grippe im Bett lag, die Woche, da war ich eigentlich echt sehr entspannt, weil ich nicht gewusst habe, wie lange noch Zeit ist. Da war das ganz entspannt, aber dann, als ich eigentlich nur einen leichten Infekt hatte und aus Vorsichtsmaßnahme nicht gestartet bin beim Weltcup in Oberstdorf, da ging es halt los. Dazu zum Schauen, wie andere laufen, das geht halt ganz schwer. Also das ist schon ja, extrem
hart. Ich bin ein bisschen also ich sag noch nicht bei 100%, weil zur WM-Vorbereitung 5 Tage vor der WM angereist. Und habe dann die ersten Tage in der Piano gemacht. Und natürlich unsere Distanz-Grinder, sag ich mal, die haben dann schon die ersten Intensitäten auch Richtung WM wieder geschrubbt. Und ich bin immer noch so ein bisschen eine Stunde mal am Tag oder zweimal eine Stunde am Tag rumdümpelt. Dann wieder ins Hotel zurück. Die anderen sind natürlich eine Stunde später vom Training gekommen und ich war schon wieder an der Xbox. War das ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber ja, wo ich dann fit war, habe ich auch da wieder relativ schnell eigentlich die alte Spritzigkeit und alte Stärke auch in den harten Einheiten zurückgefunden. Und ja, meine drei Kreuze, dass es dann doch so ging.
Ich glaube, das ist so schwierig, aber man muss dann nochmal schauen, dass man irgendwie auch mental cool bleibt und sich nicht davon irgendwie so beeinflussen lässt.
Ja, ich habe immer gedacht, ich bin ein verdammt cooler Hund, aber wenn so eine Situation kommt, dann bin ich, glaube ich, alles andere. Also ich glaube, da hat Pia dann einen relativ schwierigen Fall zu Hause.
Ja, es gibt, glaube ich, ja, wenn man als Langläufer, wo man so viel trainieren muss, ist natürlich nochmal härter wie bei mir. Ich kann mir immer nur einreden, vielleicht springe ich dann besser, wenn ich jetzt ein bisschen weniger trainiere. Aber ja, ich glaube, das ist völlig verständlich, vor allem wenn man weiß, dass die WM vielleicht dann auch im Spiel steht. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wie es alles kommen wäre, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es jetzt war bei dir. Also.
Nee, von dem her. Wir Langläufer sind auch so, wir sind auch immer so verkopft, weil es ja die letzten Jahre nicht so gelaufen ist. Waren einfach nicht Weltspitze und dann war natürlich die Frage, was machen wir? Trainieren wir genug? Was trainiert der Rest der Welt? Dann was machen wir? Was machen wir falsch? Was macht der Rest der Welt richtig? Dann ist natürlich mal so ein bisschen das runterbrochen. Das Jahr hat 265 Tage, da solltest du um die, genial, zwischen 800 und 900 Stunden trainieren. Dass du fit bist. Dann kannst du dir ausrechnen, was eine wahre Krankheit quasi dir in den nächsten Tagen für Training eigentlich aufpumpt. Aber ja, also ich bin dieses Jahr von dieser Denkweise ein bisschen weggekommen, weil das einfach, du verkaufst dich zu viel, wenn du nur auf die Stunde gehst. Und die Quality Time im Training ist, glaube ich, für mich dieses Jahr extrem gestiegen. Ich habe die Stunden oder das Training letzte Jahre oftmals halt gemacht, das gemacht ist, weil es einfach, weil du weißt, dass du es machen musst. Dieses Jahr mit dem Background neuer Trainer war so ein bisschen die Quality im Vordergrund. Und das will ich mir auch für die nächsten Jahre beibehalten, dass eigentlich ein Kumpel, du siehst ja, was ein Paroma trainiert, der jetzt bei dem 50er Dritter wird. Der trainiert nicht mehr wie mir. Aber vielleicht trainiert er qualitativ einfach besser. Von dem her steht die Qualität im Vordergrund und auch nicht dieses Verkopfte immer bis ins Zehntel ausreizen, weil ich glaube, das ist es einfach nicht. Gerade für mich. Da trainiere ich dann lieber in der Woche zwei, drei Stunden weniger und dafür halt ein bisschen besser mit einem besseren Gefühl dann am Ende der Woche. Und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg. Dass die Lage auch in der Krankheit oder so sich so ein bisschen entspannt. Weil du dann die nächste Woche immer mit noch mehr Ehrgeiz machst, musst nicht unbedingt mehr machen, weil du irgendwas aufholen musst. Das ist, da gab es ein paar gute Trainer aus einem Teil von Deutschland, die immer gesagt haben, du musst erstmal aufs Konto einzahlen, bevor du was abheben kannst. Aber das ist einfach nicht. Das war vielleicht mal, viel hilft, viel mehr hilft mehr, aber ich glaube, der Langlaufsport ist so professionell, so detailliert geworden, dass da Quality einfach extrem viel ausmacht. Trainingsqualität. Und nicht immer nur grinding, grinding, grinding.
Aber wie bist du von diesem Verkopften weggekommen? Also war das wirklich vielleicht auch der Punkt, dass ihr halt eben einen neuen Disziplintrainer bekommen habt?
Ja, sicher mit. Und weil da sich eigentlich dann im Laufe der Saison halt rausgestellt hat, der Fri braucht sicher ein bisschen mehr Training, weil er einfach erst Ausdauerkeuler und auch der Flo braucht ein bisschen anderes, also Flo Notz braucht ein bisschen anderes Training, ist sicherlich wie ich. Da hat sich halt rausgestellt, wenn ich quasi ein bisschen weniger macht wie die, aber dafür halt meine Intensität ein bisschen anders schalte, ein bisschen mehr mit dem Kopf bei der Sache bin, dann bin ich bis Kilometer 30, wo es mir einfach reicht, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Da hat so ein bisschen ein Switch einfach stattgefunden. Und das Coole ist ja bei uns Langläufer und vielleicht der Kombinierer, dass du nicht nur eine Sprungdisziplin einfach hast, weil es einfach völlig im Gegensatz ist, sondern bei uns geht es wirklich nur um das reine straight on mit guter Technik. Und da hat so ein bisschen für mich quasi ein Switch einfach in der Saison stattgefunden.
Wie geht die Saison jetzt weiter für dich? Am Wochenende steht ja Falun an und sobald ich weiß, noch ein Freistil-Sprint in Estland irgendwann zwischendurch und dann Saisonfinale Lahti.
Also ich habe bis bei der WM eigentlich gedacht, stressiger kann es nicht mehr werden von der Reiserei, aber die Saisonfinale setzt jetzt so ganz noch mit Krone auf. Weil ich fliege jetzt am Mittwoch nach Stockholm, fahre dann weiter mit dem Shuttle nach Falun. Da sind dann drei Rennen, Freitag, Samstag, Sonntag. Am Montag fliege ich runter nach Genf, fahre mit dem Coach nach Marseille, nach Frankreich, zur Zollmeisterschaft.
Oh, du darfst starten bei der Zollmeisterschaft. Für die, wir es nicht wissen, wir sind Zollkollegen, der Janosch und ich, sind da schon zusammen bei der Zollmeisterschaft am Start gestanden.
Ja, genau. Nee, dann laufe ich da Mittwoch, Donnerstag zwei Rennen. Dann wäre am Freitag, also während der Zollmeisterschaft, wäre noch Tallinn, der Sprintweltcup, den lasse ich aus. Wäre am Freitag eigentlich in der Lahti das Anfang in der Saisonfinale. Da verpasse ich quasi der Teamsprint, weil ich dann am Freitag nach zwei Zollwettkämpfen wieder hochreise nach Finnland. Weil am Samstag dann nochmal ein Classic-Sprint und am Sonntag ein 20er Massestart die Saison beschließen. Von dem her sammle ich nochmal ein bisschen was das Klima und für die Miles and More und bin nochmal ein bisschen in der Welt unterwegs.
Ja. Ach, das ist ja krass. Also das hätte ja schon gereicht, einfach nur Falun und Lahti dann noch, aber dann noch der nach Frankreich, der ja. Zwischenstopp mit zwei Rennen, ja. Ordentliches Programm.
Ja, ich auf alle Fälle auch kulinarisch ein Highlight nochmal zum Schluss. Schweden ist bekannt für gute Küche, Frankreich sowieso. Und dann der krönende Abschluss in Finnland.
Herrlich.
Wird nochmal ein spannendes Restprogramm.
Ich glaube, wir sehen uns dann spätestens in Lahti wieder.
Da, ja, genau, da sind wir alle zusammen.
Da werden wir dann sicher mal am Sonntag einen guten Abschluss
finden. Also ich merke schon.
Ja, spätestens bei der Abschlussparty sind wir dann.
Ja.
Abschlussparty sind wir dann am Start.
Ja, da wird es nicht viel brauchen nach deinem Programm.
Nee. Ich glaube, da reicht ein Jackie Cola und dann ist es meistens die
Also ich merke schon, Saisonpause hast du auch schon im Blick, oder?
Ja, Saisonpause dieses Jahr so ein bisschen zwiespältig, weil der Winter einfach so eine Katastrophe war. Ich habe bis dato noch keine Skitour gemacht. Ich war bis jetzt einmal mit der Alpinski am Skilift. Da geht mir so ein bisschen was einfach ab auf das gute Gefühl, weil ich einfach saugern Skitouren und sowas gehe. Von dem her gehen wir weiß noch nicht, reicht nach der Saison auf alle Fälle nur nach Skandinavien mit der neuen Moschee. Ja, wenn es nur für 10 Tage sind, aber wir sind auf alle Fälle nochmal unterwegs. Aber
wisst ihr schon, wo es hingeht? Wir sind
noch so ein bisschen in den Jahrgrößen. Weil es gibt eine Möglichkeit nach Schweden nochmal, das wäre aber eine Weltreise. Mhm. Weiß nicht, ob ihr das nochmal will unbedingt, weil es auch ein Kostenfaktor dann einfach ist, oder ob man einfach sagt, man fliegt nach Oslo und geht dann nach Lillehammer Schuhschirm.
Geil.
Ja, das ist ja einfach ein Traum im Frühjahr und so nehmen wir das auf alle Fälle nochmal vor. Und dann wird sich auch vielleicht nochmal gar, dass ihr mal Jason oder sowas ausgehen.
Richtig so. Aber Janosch, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir heute Abend noch die Zeit genommen hast, mal wieder bei uns vorbeizuschauen.
Immer wieder gerne.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg am Wochenende. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns.
Danke gleichfalls.
Sehen wir uns in Lahti. Ich habe am Wochenende frei. Immer noch bizarr, dass Falu uns nicht schafft, einfach wenn ihr Langlauf-Weltcup da ist und eine Chance da ist, die präpariert ist, dass man dann nicht einfach einen Kombinations-Weltcup auch noch macht. Aber vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen was vom Winter hier in Oberstdorf
ab. Ich glaube, Falun ist auf alle Fälle das spektakulärste Schneedepot, was es gibt, weil es einfach der komplette Schanzauslauf voll mit Schnee ist. Und die Schanze so mit unspringbar macht. Und ja, ist wirklich bizarr, ist richtig.
Bis zur WM 27 werden sie schon ausfahren.
Ja, wenn es bis dahin hält.
Ja, falls ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt oder uns irgendwas mitteilen wollt, dann macht es gerne auf Instagram @ski.happens oder per Mail an team@ski.happens.de. Janosch, wir sagen danke und viel Erfolg für den Rest der Saison.
Danke, danke.
Finzi, erhol dich auch gut und damit auch vielen Dank an euch, die uns alle mal wieder zugehört haben und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Servus.
Ciao.
Tip top. Happens.